wieder Männerfrühstück. Ich weiß nicht, wie es euch geht und was ihr heute Morgen hergekommen seid. Ob ihr belastet seid oder Probleme habt oder einfach keine Lust zu kommen. Ich muss sagen, also ich freue mich meistens immer schon Anfang der Woche auf den Samstag. Aber manchmal ist es auch so, man kommt auch hier, wir arbeiten ja nun schon zu dritt viele Jahre zusammen. Und irgendwie manchmal ist man, aus was für Gründen auch immer, wir sind Menschen, wir sind frustriert, habe mich vielleicht morgens mit meiner Frau gestritten oder so, komme hierher und bin frustriert über mich selbst, komme mit anderen Dingen, es gibt ja alles Mögliche. Und ich muss sagen, diese Zeit hier, dann morgens und dann auch während des Frühstücks und hinterher, das ist immer eine ganz, ganz gesegnete Zeit und Gott enttäuscht uns nicht. Also ich gehe immer wieder ermutigt raus hier und das ist einfach, ich denke mal, Gott sagt ja auch in seinem Wort, siehe, wie fein und wie lieblich es ist, wenn Brüder in Einheit zusammen sind. Und manchmal ist es vielleicht auch nicht unbedingt immer Einheit, man hat so Gedanken über den einen oder anderen, aber dennoch, wenn wir hier zusammenkommen, schenkt Gott Segen. Und das merken wir auch in vielen anderen Sachen, wenn wir hier mal eine Aktion haben zusammen, wenn wir hier die Gemeinde aufräumen, reparieren oder so, solche Geschichten. Oder Umzüge sind auch mal eine gute Sache, wo man dann wirklich plötzlich den lieben Bruder, der immer ganz ruhig und ausgeglichen ist, dann plötzlich, wenn irgendwas passiert, bei einem Umzug völlig ausrastet, und man plötzlich merkt, oh, das kann er auch. Ne? Also er ist dann plötzlich, und das ist aber das, was Gemeinschaft ausmacht. Wir sind keine frommen Spinner, die irgendwo, wir tragen oft unsere Masken und ist immer alles klar und so, aber wir müssen uns kennenlernen, wir müssen Beziehungen bauen und das dann, dann entsteht Liebe auch untereinander. Also wenn wir uns nicht kennen, das ist alles irgendwie, es bleibt hohl. Also ich kann mir dann ein Bild von irgendjemandem machen, aber das ist ein verzerrtes Bild, weil wir Menschen sind und wir brauchen Beziehungen. Und ich habe das auch so bei der letzten Männerfreizeit, muss ich echt sagen, so erlebt, so die jungen Geschwister, wie die miteinander umgegangen sind. Und im ersten Moment habe ich dann auch so gedacht, Mann, Jungs, ihr seid doch bekehrt, ne? Das kann doch nicht, ne? Also diese Sprüche dann teilweise, und da habe ich gedacht, nee, irgendwas passt da nicht. Und dann habe ich abends so bei der Anbetung, ich so als Frommer da gesessen, muss ich echt sagen, und war mies gelaunt, konnte nicht anbeten, habe dann meine jungen Brüder da gesehen, wie sie Arm in Arm zusammen angebetet haben, in aller Freude und Freiheit. Und habe einfach gemerkt, Mann, wir müssen diese fromme Maske, die wir oft haben, wir müssen sie fallen lassen. Und es hat so viel, ich merke das gerade bei mir, es hat so viel mit Stolz zu tun. Ne? Dass man, ach, kannst du nicht sagen, du kannst jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht so geben, wie du bist. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig, dass wir das lernen. Denn wir haben es alle nicht im Griff, wir haben es alle nicht gepackt. Und wichtig ist, dass Jesus uns liebt und wir müssen. Wichtig, dass wir aufrichtig sind vor ihm, voreinander, dann wächst, dann vertieft sich auch die Gemeinschaft. Es gibt gerade, ich habe mir da letztens so drüber Gedanken gemacht, unsere Gemeinde wird ja nun immer größer und wir haben nun drüben im Cinemax so den Gottesdienst und man sieht Geschwister, man sieht Brüder, die sieht man dann beim Gottesdienst und dann sind sie weg. Und ich glaube, es gibt viele, viele oder einige einsame Männer in der Gemeinde, die keine Beziehung haben, die sich wünschten, Beziehungen zu haben. Und Gott muss uns da die Augen öffnen, dass wir, wenn du einen Freund hast in der Gemeinde, bist du echt gesegnet. Aber es gibt viele, die es nicht haben. Und wir müssen uns da einfach herausfordern lassen. Also, dass wir, wenn wir Gott bitten, dass er uns Nöte zeigt, dann wird er es tun. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Wir haben mal, ein paar Freunde und ich, wir haben mal vor ganz, ganz langer Zeit, ich weiß nicht, sind über 10 Jahre her, haben wir so eine Gebetsgemeinschaft gehabt. Wir sind einmal in der Woche, sind wir losgegangen in den Wald, über Stunden, haben Gott gesucht, einfach in unserer Einfachheit, in unserem Chaotischsein. Und haben ihn aber gesucht und haben auch uns einfach Nöte zeigen lassen, die in der Gemeinde waren. Und Gott hat Dreifaches getan. Also er hat uns manchmal gezeigt, wie er Gebete erhört hat, die wir in aller Schwachheit vor ihn gebracht haben. Aber er hat uns gezeigt, ich habe es gehört. Das war echt sehr ermutigend oft zu sehen. Und er hat unsere Beziehung zu ihm vertieft und er hat die Beziehung untereinander vertieft. Es sind Freundschaften entstanden, die Substanz hatten. Und so, es kamen Zeiten, wo diese Freundschaften unter Zerreißproben standen. Und aufgrund von Sünde, von Versagen. Aber diese Freundschaften haben bis heute Bestand und da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass es so ist. Also in der Welt hätte man sich, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber in der Welt wäre man sich aus dem Weg gegangen. Man hätte nie ein Wort miteinander geredet. So schlimm waren teilweise die Sachen. Aber Gott ist derjenige, der zusammengehalten hat, dass es Tiefe bekommen hat. Dann ist es so, dass diese Gebetsgemeinschaft irgendwann eingeschlafen ist. Jetzt machen wir es nochmal so, alle paar Monate treffen wir uns. Und ich denke mir manchmal, oder ich wünsche mir, oh ja, ich will diese Zeit zurückhaben. Das war so schön, das waren so tolle Erlebnisse. Aber ich merke einfach, dass Gott mir auch zeigt, das ist schön, was in der Vergangenheit gewesen ist. Ich habe Segen geschenkt. Aber wenn du nicht nach vorne guckst, kannst du nicht sehen, was ich heute tue. Und wenn ich so meine, gerade wie ich sagte, meine jungen Geschwister sehe, da freue ich mich so wahnsinnig drüber, was Gott da tut und wie die Beziehung wächst. Das ist eine schöne Sache. Wir müssen uns immer wieder von Gott irgendwie herausfordern lassen. Und wie gesagt, also es gibt viele, viele von uns, die viel zu tun haben, die viel um die Ohren haben. Aber wir Männer sind eben, wir sind auch, ja, wir packen das schon, wir kriegen das alleine hin. Wir brauchen einander. Das ist ganz wichtig. Und ich merke das gerade hier in dieser Zeit. So, jetzt gehen wir mal ins Wort Gottes. Jesus, ich möchte dir danken, dass du hier bist und dass du mit jedem von uns einen Plan hast und dass du zum Ziel kommst. Wir möchten uns nach dir ausstrecken und möchten fromme Masken fallen lassen und der Einzige, der wirklich gut und rein und heilig ist, der nichts Böses kennt, das bist du. Und wir danken dir, dass du uns zu dir ziehen willst und umso näher wir dir kommen, umso erfüllter sind wir auch, aber umso zugleich erkennen wir auch unser eigenes Versagen und wir können eigentlich von uns aus niemals Gemeinschaft mit dir haben. Du bist ein verzehrendes Feuer. Du bist heilig, aber du reichst uns die Hand. Und ich danke dir einfach, dass du nie aufgibst, dass du gut bist. Und schenk es doch einfach her, dass wir uns, ja, dass wir einander kennenlernen mit all unseren Fehlern und Macken und Schwierigkeiten und dass wir gemeinsam vorangehen, alleine mit dir, aber auch gemeinsam, damit wir ein Segen sein können für Geschwister, die es schwer haben, für unsere Familien, für Frauen und Kinder und einfach für Menschen, für die wir ein Zeugnis sein sollten, Herr. Du bist so gut und wir danken dir einfach, Herr. Jetzt möchte ich bitten, dass du dein Wort segnest und dass du sprichst, Herr. Amen. Ich dachte, wir gehen mal ins Alte Testament, gehen mal ins Buch der Richter. Und zwar in Richter 6 fängt die ganze Geschichte an, da geht es um den Gideon. Die Geschichte oder das Buch der Richter ist ein Auf und Ab. Wir lesen immer wieder. Und die, ich weiß nicht, wie oft das da steht, aber es steht sehr häufig da. Und die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel. Steht ganz oft da. Was haben sie gemacht? Sie haben Götzen angebetet. Sie haben sich von dem wahren Gott zu den Götzen gewendet. Und die Geschichte wiederholt sich ständig. Gott führt sie in Nöte. Der Feind bedrängt sie. Sie fangen an, irgendwann an, zu Gott zu schreien. Der Herr rettet sie, schenkt einen Retter, einen Richter. Ihnen geht's gut. Sie haben Ruhe über längere Zeit. Betreiben wieder Götzendienst. Und das Ganze geht wieder von vorne los. Das Ganze steigert sich mehr und mehr. Das gibt's dann später. Es gibt Horrorgeschichten, wenn man sich das durchliest, wo wir einfach uns Menschen erkennen. Wir können nicht mit dem Finger auf den zeigen, oh, das ist ein ganz schlimmer. Wir wären genauso dazu in der Lage. Aber wir sehen immer wieder Gottes Treue in dem Ganzen. Und das Volk Israel, um das es hier geht, geht durch heftige Nöte hindurch. Aber letztendlich sehen wir, dass Gott dadurch, es gibt keinen anderen Weg mehr oft. Also das sehen wir auch in unserem eigenen Leben. Wenn das alles so schön dahin plätschert, dann ist unser Leben oft sehr oberflächlich. Und wir sind sehr eingefahren. Auch unsere Beziehung zu Gott ist sehr eingefahren. Also wir halten unsere, mir geht es jedenfalls so, Rituale ab. Ich muss ja im Wort lesen, ich muss ja dieser ganze Quatsch eigentlich. Ich muss es ja. Das ist nichts, also Gott, ich will mal ganz krass sagen, Gott findet das zum Kotzen, weil er sagt, heiß oder kalt. Und er möchte, dass wir eine Beziehung zu ihm haben und kein Pflichtprogramm abliefern. Und dann führt er in Nöte hinein, wo wir einfach, wo alle menschlichen Krücken, alle Möglichkeiten weggeschlagen werden und wir letztendlich nur noch irgendwann zu Gott schreien können. Und dann greift er ein. Also, wenn wir jetzt mal in den Richter 6 reingehen, wir lesen einfach mal die Verse 1 bis 10. Richter 6, 1 bis 10. Und als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, machten sich die Israeliten in den Bergen Schluchten zurecht und Höhlen und Festungen. Und immer wenn Israel gesät hatte, kamen die Midianiter und Amalekiter und die aus dem Osten herauf über sie und lagerten sich gegen sie und vernichteten die Ernte im Land bis hin nach Gaza und ließen nichts übrig an Nahrung in Israel, weder Schafe noch Rinder noch Esel. Denn sie kamen herauf mit ihrem Vieh und ihren Zelten wie eine große Menge Heuschrecken, so dass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren und fielen ins Land, um es zu verderben. So wurde Israel sehr schwach vor den Midianitern. Da schrien die Israeliten zum Herrn. Als sie aber zum Herrn schrien, um der Midianiter willen, sandte der Herr einen Propheten zu ihnen, der sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe euch aus Ägypten geführt und aus der Knechtschaft gebracht und habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller, die euch bedrängten, und habe sie vor euch her ausgestoßen und ihr Land euch gegeben und zu euch gesprochen: Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht fürchten die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Was interessant ist, finde ich jedenfalls, in Vers 1 ist das gleich. Da steht am Ende: in die Hand der Midianiter 7 Jahre. 7 Jahre kann eine heftig lange Zeit sein. Wir lesen dann in Vers 7, in Vers 6 schon. So wurde Israel sehr schwach vor den Midianitern, da schrien die Israeliten zum Herrn. Das ist eine lange Zeit, viele Jahre. Da lesen wir wieder, dass sie zum Herrn schrien. Ich weiß nicht, ob es uns immer unbedingt besser geht, ob wir anders sind. Also wir kommen manchmal durch Versagen, da wo wir von Gott durch, ich habe das selber gemerkt, so durch mein eigenes Versagen, habe ich gemerkt, die Beziehung zu Gott stimmt nicht mehr. Hatte aber nicht den Mut, Dinge zu bekennen, sie rauszutun, weil das viel mit Stolz zu tun hat. Das so nicht zu überwinden und zu sagen, hier, ich habe Scheiße gebaut. Habe ich nicht hingekriegt. Und Gott ist derjenige, der Gott sei Dank dranbleibt und die Not größer werden lässt. Da, wo wir Sünde tun und sie nicht und nicht Buße tun, umkehren, kann es oft so sein, dass es eine Kettenreaktion ist, dass neue Sachen dazukommen und die Not größer wird. Irgendwann, dass man keine Luft mehr kriegt. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich es nicht mehr ausgehalten habe und es musste raus, Dinge mussten offenbar werden, man musste erkennen, was ich für ein Schwein bin, und erst dann hat Gott angefangen, wieder was Neues zu tun. Aber es hat lange gedauert. Und wenn ich das hier lese, 7 Jahre, in dieser Not, in der sie gesteckt haben, wir als Menschen brauchen oft lange, weil unser Stolz oder ich kann es ja auch so oder so probieren, wir haben unsere eigenen Methoden, ich gehe zu dem, ich probiere so, ich lese ein Buch oder was weiß ich, alles Mögliche. Der Einzige, der helfen kann, Gott legt ja immer wieder seinen Finger auf die Dinger drauf. Wir wissen schon, was los ist. Wir wissen es ganz genau. Aber es dauert auch oft lange bei uns. Und wie gesagt, wir lernen oft nicht anders als durch Not, wenn wir durch Not gehen. Dieses Schreien zum Herrn. Ich weiß nicht, wie viele das von euch kennen, dieses Schreien zum Herrn. Also, wann schreien wir? Wenn wir in Not sind, wenn wir Angst haben, wenn wir plötzlich in Situationen kommen, wo wir völlig überfordert sind und nicht weiter wissen, dann lernen wir das Schreien. Und das ist eigentlich im Grunde genommen auch Gebet. Gebet ist nicht, oder kann man so nicht sagen, aber sind nicht unbedingt immer so diese wohlformuliert, durchdachten Worte, die wir sprechen, sondern einfach, Herr, hilf mir. Das ist Gebet, das ist der Schrei zu Gott. Und er freut sich darüber, wenn wir zu ihm rufen. Und wenn wir uns hier mal den Feind angucken, die Midianiter und die Amalekiter in Vers 3. Die Amalekiter sind in dem ganzen Alten Testament in der Geschichte, sie sind auch immer wieder dabei, wenn es um Israel geht, wenn es gegen Israel geht. Auch die Midianiter. Und die Midianiter werden später in ein paar Kapiteln weiter irgendwann, sagt Gott auch, macht sie platt, rottet sie aus. Irgendwie, ich habe das kurz nachgelesen, aber es ist schon so, dass sie Feinde, ganz erklärte Feinde von Israel sind, und es sind Menschen letztendlich, aber dahinter, wissen wir ja alle, steckt ein ganz anderer, und das sehen wir hier auch. Also wenn wir gucken in Vers 3, und immer wenn Israel gesät hatte, kamen die Midianiter und Amalekiter und die aus dem Osten herauf über sie und lagerten sich gegen sie und vernichteten die Ernte im Land bis hin nach Gaza und ließen nichts übrig an Nahrung in Israel, weder Schafe noch Rinder noch Esel. Denn sie kamen herauf mit ihrem Vieh und ihren Zelten wie eine große Menge Heuschrecken, so dass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren, und sie fielen ins Land, um es zu verderben. Das ist der Feind. Das Volk Israel ist hier geschwächt. Sie sind in Angst, klar. Also hier steht ja, wie eine Menge Heuschrecken sind sie angekommen. Die stehen da und warten ab. Die warten ab, bis ihnen geht es ja gut. Sie leiden mit Sicherheit keinen Hunger. Sie warten ab, bis Israel gesät hat. Und fallen dann ein. Fallen über die Schwachen her. Der Teufel ist so. Er hört das Schreien von den kleinen Kindern, die am Verhungern sind, die krank sind. Er hört all das andere und freut sich dran. Er freut sich dran, dass es den Schwachen schlecht geht. Das ist einfach so. Er wartet ab, bis sie alles aufgebaut haben. Und dann greift er ein. Dann greift er ein, nimmt alles weg, zerstört und zieht wieder ab. Lässt sie in ihrem Elend zurück, tritt sie in Dreck, lässt sie wieder aufbauen, wartet wieder ab und tut es wieder. Das ist seine Natur, das dürfen wir nicht vergessen, so ist er. Er hört das, er hört all das Elend und freut sich dran. Er benutzt die Menschen hier, die sich natürlich auch benutzen lassen. Und letztendlich sind sie vielleicht nicht so böse wie er, aber das, was sie hier tun, ist schlimm. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, was die Midianiter noch gemacht haben, wenn sie eingefallen sind, aber ich möchte es auch ehrlich gesagt nicht wirklich wissen. Und sie sind in einer Situation, wenn man sich das vorstellt, hilflos. Da gibt es keine Chance, sich aus dieser Situation zu befreien. Der Feind ist übermächtig und umso öfter er kommt, umso größer ist auch die Angst und die Ohnmacht. Man sieht es ja, wir haben nichts dagegen zu setzen. Der Feind ist selbstherrlich, marschiert ein und lässt es einfach das Volk spüren. Ihr seid in unserer Hand, wir machen mit euch, was wir wollen. Aber dann steht in Vers 6, so wurde Israel sehr schwach vor den Midianitern. Da schrien die Israeliten zum Herrn. Und hier kommt die Wende. Hier ist einer, der größer ist als der, von dem wir eben geredet haben. Sie schreien zu ihm. Und Gott freut sich darüber, bin ich fest von überzeugt. Es ist natürlich immer so die Sache, warum schreien wir zum Herrn? Weil wir aus einer Situation raus wollen, die schlimm ist? Oder schreien wir zu ihm, weil unsere Beziehung zu ihm gestört ist? Weil wir dann in Not erleben, dass die Gegenwart, seine Gegenwart nicht mehr so da ist, wie sie vielleicht mal da gewesen ist. Ich meine, umso näher wir Gott sind, umso schmerzhafter ist, auch wenn da irgendwas dazwischen steht. Und das ist immer so die Frage. Er freut sich, wenn wir Hilfe suchen, auf jeden Fall. Aber er möchte natürlich auch unser Herz. Und sein Herz blutet, wenn wir andere Wege gehen, wenn wir unser eigenes Ding machen. Das ist, muss für Gott furchtbar sein. Und dann sagt er auch, der Herr spricht zu ihnen ganz klar durch den Propheten in Vers 8. Sandte der Herr einen Propheten zu ihnen, der sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus Ägypten geführt und euch aus der Knechtschaft gebracht. Und habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller, die euch bedrängten. Und habe sie vor euch herausgestoßen und ihr Land euch gegeben und zu euch gesprochen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht fürchten die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Hier ist erstmal eine Analyse, ganz klar. Ganz klar, warum ihr in der Situation seid. Ich habe es euch gesagt, was kommen wird. Und er kündigt es auch immer wieder so in Situationen an, wenn ihr nicht meiner Stimme gehorcht, wenn ihr nicht ganz bei mir seid, dann wird das und das und das kommen. Und Gott ist keiner, der leere Versprechungen macht. Er nimmt uns ernst und wenn wir unsere eigenen Wege gehen, akzeptiert er das. Und aber das Schöne ist, er sagt ihnen das hier alles, aber wir wissen, dass er eingreifen wird. Und es soll klar sein, warum sie in der Situation sind, aber er schenkt Hilfe. Und jetzt geht es um den Gideon. Gideons Name bedeutet, habe ich nachgelesen, der Baumfäller oder der Abhauende. Also jetzt nicht einer, der die Kurve kratzt, nicht der Abhauende, sondern der Abhauende, der eben ne, der Sachen umhaut. Und einfach ein Zeichen von ersten Krieger. In Vers 11 lesen wir, und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Die gehörte Joasch dem Abressiter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, damit er ihn berge vor den Midianitern. Was macht Gideon hier? Letztendlich versteckt er sich vom Feind, was ja auch völlig verständlich ist. Ich glaube, uns wird es da nicht anders gehen. Und er möchte ein bisschen was von dem, was sie haben. Möchte es irgendwie behalten können. Das ist verständlich. Sie sind am Hungern, ihnen geht schlecht. Und er versteckt was vor dem Feind, um etwas zu haben. Und in Vers 12 steht dann erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Also wir müssen uns diese Situation vorstellen. Gideon war mit Sicherheit, genau wie das restliche Volk, ziemlich gedemütigt durch den Feind und eingeschüchtert und hat sich mit Sicherheit auch hilflos gefühlt. Meine ich, ich weiß es nicht, und wir können es nicht hundertprozentig draus lesen. Aber hier taucht jemand auf und sagt, der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Wenn er das zu uns sagen würde. Weiß ich nicht. Also wir sehen ja Gideons Reaktion darauf. Gideon aber sprach, ach mein Herr, ist der Herr mit uns und so weiter. Da kommen wir gleich drauf. Hat sich Gideon so gefühlt, als wenn der Herr mit ihm ist? Ich glaube nicht. Und hat er sich als streitbarer Held gefühlt? Ich glaube nicht. Aber wir müssen diesen Vers auch richtig lesen. Wenn da jetzt stehen würde, Gideon, du streitbarer Held, der Herr ist mit dir, ist das noch ein bisschen was anderes. Das Wichtigste ist hier, das Wichtige, der Herr mit dir. Wenn ich mit dir bin, wenn ich deine Kraft bin, wenn ich derjenige bin, der dich führt, der dich an der Hand nimmt, der dich erfüllt, dann bist du ein streitbarer Held. Gott sucht sich nicht die Starken von Natur aus, und zumindest nicht in der Regel, nicht immer. Davon ist er nicht abhängig. Er geht zu dem, der schwach ist, der schwach und hilflos ist, weil seine Kraft in ihm wirken will. Und wenn wir die Geschichte später lesen, ist diese Aussage, du streitbarer Held, wir sehen dann Gideon in seiner, er ist ein Krieger auf jeden Fall, aber wer macht ihn dazu? Das ist Gott, weil Gott mit ihm ist. Und Gideon sagt dann in Vers 13, Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr mit uns, warum ist uns dann das alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hand der Midianiter gegeben. Was schön ist an Gideon dennoch ist, dass er offen ist, dass er das raussagt, was er empfindet. Wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns das alles widerfahren? Wo sind alle? Er hat von den Vorvätern gehört, wie Gott gewirkt hat, wie wir hier lesen. Ne? Wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten, wie er gewirkt hat? Wir sind jetzt in einer ganz anderen Situation. Er kann nicht mit uns sein. Das kann nicht sein. In Vers 14 steht, der Herr wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft. Also der Herr geht eigentlich auf seine Fragen gar nicht wirklich ein. Ich glaube auch, dass Gideon schon weiß, warum sie in dieser Situation sind. Denn wenn wir später lesen, in seinem Haus, in seines Vaters Haus und im Volk, wurde Baalskult betrieben, wurde Götzendienst betrieben. Und er hat die alten Geschichten gehört, wie das Volk gelitten hat aufgrund von Götzendienst. Ich glaube, er wusste das. Und er wusste schon ein Stück weit, warum sie in dieser Situation sind. Und der Herr bleibt da einfach auch nicht stehen. Er fängt jetzt nicht an, mit Gideon zu diskutieren, sondern er sagt einfach, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel retten aus der Hand der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Das ist wichtig dabei. Ich habe dich gesandt. Geh voran in dieser deiner Kraft. Also das könnte man, in dieser deiner Kraft ist schon, glaube ich, nicht, da ist nicht seine Kraft mit gemeint, sondern da ist Gott derjenige, der seine Kraft ist. Und Gideon sagt dann natürlich, Vers 15, er sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Sieh, mein Geschlecht ist das Geringste und ich bin der Jüngste im Geschlecht. Ich kann das nicht, ich bin damit überfordert. Du siehst doch unsere Möglichkeiten, die wir haben, unsere menschlichen Möglichkeiten. Wenn ich eine Riesenarmee hätte, das wäre kein Problem, das könnten wir machen. Das wäre. Aber wo komme ich her, was habe ich? Ähnlich wie bei David. David da als Hirte, als Schafhirte, auch als Jüngster, der vergessen wurde im Haus seines Vaters. Er ist derjenige, der berufen wird. Und Gideon hat hier schon eine gute Haltung. Also ich kann das nicht. Aber Gott sagt dann, der Herr sprach zu ihm in Vers 16, ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie ein Mann. Gott beruft ihn hier und Gideon sagt dann auch hier in Vers 17, dann habe ich Gnade vor dir gefunden, so mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Also er möchte sich ganz, ganz sicher sein, dass das wirklich Gott ist, der hier mit ihm redet. Und das ist auch nicht schlimm. Gott hört auch drauf, also er macht es ihm dann klar durch ein Zeichen. Da können wir jetzt nicht im Einzelnen noch eingehen, sonst wird es zu spät. Aber er erkennt dann in Vers 22, als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er, ach Herr, Herr, habe ich wirklich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen? Der Engel des Herrn, das wird oft, und da sind sich viele Ausleger einig, ich weiß es nicht, der Engel des Herrn, das ist oft so eine Erscheinung Jesu ist. Jesus ist auch im Alten Testament immer wieder erschienen und es könnte sein, dass er es gewesen ist. Und Gideon kriegt natürlich ein Stück weit Angst, ist klar, wenn man plötzlich bewusst ist, dass es Gott, der mir hier gegenüber steht oder gegenüber gestanden hat, weil er steht ja in Vers 21 und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Und Gideon kriegt ein bisschen Angst, aber der Herr sprach dann in Vers 23 zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und dann geht's los. Dann ist ihm Gott erschienen, es ist ihm klar, dass es Gott ist, der ihn berufen hat. Aber jetzt kommt eine Prüfung. In Vers 25 steht da nämlich, und in derselben Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm einen jungen Stier von den Stieren deines Vaters und einen zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße nieder den Altar Baals, der dein Vater gehört, und haue das um das Bild der Aschera, das dabei steht. Und baue dem Herrn, dein Gott, oben auf der Höhe dieses Felsens einen Altar und rüste ihn zu und nimm den zweiten Stier und bringe ein Brandopfer da mit dem Holz des Aschera-Bildes, das du umhauen wirst. Eine heftige Geschichte. Gideon kennt sein Volk, das Haus seines Vaters und der Baalskult, also die Männer, die das betrieben haben, die waren nicht ohne. Denn wir lesen später, dass, nachdem es klar war, dass Gideon derjenige war, der das alles umgerissen hat, dass sie ihn killen wollten. Sie wollten ran an ihn töten. Und was mag das in ihm ausgelöst haben? Ich soll jetzt losgehen und soll das Zentrum der Anbetung, das soll ich zerstören. Was wird passieren? Was werden die mit mir machen, wenn das rauskommt? Wie wird es mir dann gehen? Steht ja dann auch in Vers 27, dann nahm Gideon 10 Mann von seinen Leuten und tat, wie ihm der Herr gesagt hatte. Aber er fürchtete sich vor seines Vaters Haus und vor den Leuten in der Stadt, das am Tage zu tun und tat es in der Nacht. Klar, weil er einfach gedacht hat, da sieht mich keiner, da werde ich dann verschwinden können und keiner wird es mitkriegen. Es kommt dann aber raus. Aber es ist trotzdem, trotz seiner Angst, die er hier hat, er ist Gott gehorsam, er tut das. Und das ist so ein wichtiger Punkt hier. Gott ist derjenige, der Gideon beruft in dieser Situation, der sagt, dass er Sieg schenken wird, aber die Götzen müssen weg, die müssen raus. Das, wo sie über Jahre ihr Herz dran gehängt haben, ich weiß nicht, wie weit Gideon jetzt in dem Ganzen involviert war, das weiß ich nicht, aber es war das Haus seines Vaters und wir lesen nicht, wie das mit ihm war, aber die Götzen müssen raus. Ich weiß nicht, was bei uns, woran unser Herz hängt. Aber wenn wir, so wie Gideon hier, Gideon hat einen Krieg vor sich, eine Schlacht, und Gott möchte aufräumen, zunächst erstmal. Er möchte, dass die Götzen verschwinden und dass das Herz ungeteilt bei ihm ist und bei ihm alleine. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte hier. Und das kostet Gideon. Es kostet Gideon was, da durchzugehen. Er weiß nicht, wie das Ganze ausgehen wird. Er hat zwar die Verheißung, dass Gott Sieg schenken wird durch ihn, aber dennoch ist er jetzt erstmal in dieser Situation und er muss da durch. Diese Götzen müssen. Und das ist ein Widerstand. Das ist ein Widerstand. Dieses ganze Gebäude, das sind ja nicht tote, das sind zwar schon äußerlich tote Götzen, aber das ist eine geistliche Macht, die dahinter steht. Letztendlich sind es Dämonen, die da angebetet wurden. Und da muss jetzt reiner Tisch gemacht werden. Bei uns sind die Götzen vielleicht, wir haben nicht bei uns zu Hause irgendwie, was weiß ich, irgendwas stehen, was wir anbeten, außer vielleicht weiß ich nicht, das Götzenauge, den Fernseher. Ne? Aber da ist es schon, jeder weiß, was er so im Herzen hat, was ihm so die Beziehung zu Gott auch schwer macht, wo er sein Herz dran hängt. Und Gott macht hier rein Tisch und Gideon geht los mit 10 Leuten, also dann am Gideon in Vers 27 10 Mann von seinen Leuten und tat, wie ihm der Herr gesagt hatte. Die Familie Gideons scheint Einfluss zu haben in der Stadt. Also er geht nicht alleine, weil das ist auch rein technisch gar nicht machbar. Die sind dann auch, was in Vers 26 steht, und baue dem Herrn dein Gott oben auf der Höhe dieses Felsens einen Altar. Also, und dann rüste ihn zu und nimm den 2. Stier, also da mussten richtig Stiere geschlachtet werden und sowas, hätte er sowieso nicht alleine hingekriegt, diese ganzen Geschichten, und er nimmt 10 Mann von seinen Leuten. Und er tut das dann, und dann geht es weiter in Vers 28, als die Leute in der Stadt früher Morgen aufstanden, siehe, da war der Altar Baals niedergerissen und das Aschera-Bild daneben umgehauen und der 2. Stier als Brandopfer dargebracht auf dem Altar, der gebaut war. Und dann suchen sie, und einer sprach zum anderen, wer hat das getan? Und als sie suchten und nachfragten, wurde gesagt, Gideon, der Sohn des Joasch, hat das getan. Und dann steht ja dann auch, da sprachen die Leute der Stadt zu Joasch, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar Baals niedergerissen und das Aschera-Bild daneben umgehauen hat. Also ist doch rausgekommen. Er hat es in der Nacht gemacht. Vielleicht hat einer von den 10 Mann, er ist vielleicht ausgequetscht worden, und die haben gesagt, jawohl, er ist es gewesen, er hat diesen Altar umgerissen. Wissen wir nicht, ist letztendlich auch egal. Und, aber da ist interessanterweise sein Vater, der Joasch, in Vers 31, Joasch aber sprach zu allen, die bei ihm standen, wollt ihr für Baal streiten? Wollt ihr ihm helfen? Wer für ihn streitet, der soll noch diesen Morgen sterben. Ist er Gott, so streitet er für sich selbst, weil sein Altar niedergerissen ist. Wir wissen nicht, was in diesem Mann Joasch plötzlich vorgegangen ist, dass er das hier sagt. Klar, er wollte zunächst erstmal auf jeden Fall seinen Sohn beschützen. Aber diese Sache, die Gideon da getan hat, dieses Ding da, diesen Kult zu zerstören, vielleicht hat das irgendwas in ihm bewegt. Und ihm ist bewusst geworden, vielleicht hat Gott an ihm gewirkt, ich weiß es nicht. Weil er scheint nicht mehr so davon überzeugt zu sein von dem Baal. Weil er sagt, wollt ihr für Baal streiten? Wollt ihr ihm helfen? Wer für ihn streitet, der soll noch diesen Morgen sterben. Ist er Gott, so streitet er für sich selbst. Klar, wenn er Gott ist, braucht er keinen Menschen dafür, der ihm hilft. Und ich glaube, Gott ist da auch am Wirken in der Familie von Gideon. Weil Gideon in der Situation konsequent war. Klar, hat er Angst gehabt, aber er hat gehandelt. Und Gott sieht uns. Gott sieht uns in unserer Angst. Er sieht die Dinge, die wir nicht loslassen wollen. Aber sobald wir Dinge loslassen, kommt er, umarmt uns, überschüttet uns mit seiner Gegenwart, und das ist alles andere wert. Dann kommt es zum Kampf. Dann sind die Sachen klar, die Götzen sind raus. Und dann in Vers 33 steht, als nun alle Midianiter und Amalekiter und die aus dem Osten sich versammelt hatten, zogen sie herüber und lagerten sich in der Ebene Jezreel. Da erfüllte der Geist des Herrn den Gideon, und er ließ die Posaune blasen und rief die Abrissiter auf, ihm zu folgen. Jetzt taucht der Feind wieder auf. Die Midianiter und die Amalekiter ziehen hier rüber in die Ebene. Sie kommen mit einer Menge von Menschen, von Massen, und in Vers 34 steht ihm, da erfüllte der Geist des Herrn den Gideon, und er ist mutig, er ruft Leute zusammen, er schickt Botschaft rum zu Manasse und zu Asser und Sebulun und Naphtali und so weiter. Aber Gideon möchte nochmal ganz sicher sein, dass Gott derjenige ist, der ihn hier führt, und sagt in Vers 36, und Gideon sprach zu Gott, willst du Israel durch meine Hand erretten, wie du zugesagt hast? Und dann kommt diese Geschichte mit diesen Zeichen, die finde ich einfach echt irgendwie ganz witzig so. Da sagt er, ich will abgeschorene Wolle auf die Tenne legen, wird der Tau allein auf der Wolle sein und der ganze Boden umher trocken, so will ich daran erkennen, dass du Israel retten wirst. Gott tut das so, und er denkt sich, naja, vielleicht, es kann dadurch oder dadurch passiert sein, jetzt drehen wir das Ganze mal um. Jetzt soll das das Ganze andersrum sein und Gott handelt dennoch. Das finde ich einfach so schön, wie Gott liebevoll mit ihm umgeht und das Ganze auch klar macht, dass er derjenige ist, der ihn führen wird. Und dann hat der Gideon 33.000 Mann zusammen. Viel, aber ich weiß nicht, wie viel die Midianiter waren. Mit Sicherheit nochmal eine ganze Ecke mehr. 33.000 Mann, das ist immer noch wenig. Und Gott sagt in Vers 2 von Kapitel 7, der Herr sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. Was sagt Gott hier? Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist. Das sind doch nur so ein paar. Und der Feind ist so übermächtig. Jetzt willst du noch, dass er sagt zwar hier, Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. Aber Gott, siehst du das hier nicht? Wir brauchen diese Armee, wir brauchen diese Leute hier. Aber es ist dann so, dass von dem Kriegsvolk 22.000 umkehren und 10.000 übrig bleiben. Rein menschlich gesehen ist das völlig verrückt eigentlich. Das können wir doch nicht machen. Also wie soll das funktionieren? Das geht nicht. Mit 10.000 Mann. Und dann geht die Geschichte weiter und ganz zum Schluss bleiben 300 Mann über. 300 Mann, die gegen diesen Feind angehen sollen. Wir lesen dann in Vers 8, ganz am Ende, da steht, also in Kapitel 7, Vers 8, und das Heer der Midianiter lag unten vor ihm in der Ebene. Also er ist mit seinen 300 Mann da und guckt runter und sieht das, was da auf ihn zukommt. Also ich hätte gerne, ist leider nicht aufgeschrieben, aber ich hätte gerne seine Gedanken gesehen in der Situation. Also ich wüsste schon, was ich gedacht hätte. Er hat über Jahre gesehen, was dieser Feind angerichtet hat. Mit Sicherheit kamen Ängste wieder hoch. Und jetzt ist es so, wir treten diesem Feind entgegen. Das soll hier zum Krieg kommen und ich habe 300 Mann. Ich glaube, ich hätte gedacht, naja, vielleicht sieht mich gerade keiner. Ich haue ab. Also das wird hier sowieso mein Ende sein. Die werden mich umbringen. Ich weiß, wozu die in der Lage sind. Die werden mich umbringen. Gott, ja gut, er hat zu mir geredet hier in Situationen, aber vielleicht habe ich ihn einfach nicht richtig verstanden. Und das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass wir hier mit den paar Mann... Das geht nicht. Das geht nicht. Dann passiert etwas in Vers 9. Und der Herr sprach in derselben Nacht zu Gideon, steh auf und geh hinab zum Lager, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Fürchtest du dich aber hinabzugehen, so lass deinen Diener Pura mit dir hinabgehen zum Lager, damit du hörst, was sie reden. Danach werden deine Hände stark sein. Also in dem Moment waren sie nicht stark. Und Gott sieht diese Situation. Er lässt Gideon gar nicht im Regen stehen. Er sieht diese Spannung, er sieht die Ängste, die Gideon hat, aber er ist dabei und er hat ein Ziel damit. Ein Ziel, ein Plan. Es soll hier völlig klar sein, dass Gott derjenige ist, der den Sieg erringt. Mit 32.000 könnte man sich trotzdem einreden, naja, wir waren gut drauf, irgendwie, wir haben es geschafft. Mit 300, das ist völlig unmöglich, es geht nicht, kann nicht funktionieren. Es muss klar sein, Gott ist derjenige, der hier den Sieg erringt. Und er sagt in Vers 10, fürchtest du dich aber hinabzugehen, so lass deinen Diener Pura mit dir hinabgehen. Zu zweit, geh nicht alleine darunter, nimm jemanden mit. So geht es uns auch. Wir sind keine Einzelkämpfer, das ist Quatsch. Keiner von uns schafft es alleine. Wir brauchen einander, wir brauchen uns als Brüder, dass, wenn es uns schlecht geht, wir zum Bruder hingehen können und sagen, ja, du, bete mit mir, geh die Sachen hier durch, frag mal wieder an in einer Woche, wie es mir geht damit und so weiter, wenn wir mit Sünden zu kämpfen haben, in, was weiß ich, in sexueller Hinsicht oder was auch immer. Wir brauchen Bruder, der mit uns mitgeht, der uns begleitet, der uns hilft, der uns ermutigt, der, wie gesagt, der uns auch mal ermahnt, ist wichtig, der uns mal in den Hintern tritt. Wir brauchen das. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann ist es so, dass einfach verrückterweise, sie kommen dann zu diesem Lager und der Feind unterhält sich. Der eine hat einen Traum und der andere legt diesen Traum sogar aus und sie kriegen eine wahnsinnige Angst. Weil sie merken plötzlich, das können wir mal ganz kurz noch lesen, Vers 13, als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer einem anderen einen Traum und sprach, siehe, ich habe geträumt, ein Leib Gerstenbrot rollte zum Lager der Midianiter. Und er kam an das Zelt, stieß es um, dass es einfiel, und kehrte es um, das Oberste zu unterst, sodass das Zelt am Boden lag. Da antwortete der andere, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joasch, des Israeliten. Gott hat die Midianiter in seine Hände gegeben, mit dem ganzen Heerlager. Als Gideon diesen Traum erzählen hörte und seine Auslegung, fiel er anbetend nieder und kam zurück ins Lager Israels und sprach, macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hände gegeben. Plötzlich hat er Mut. Er hört, was der Feind sagt. Der Feind wusste nicht, dass Gideon da ist. Aber es ist verrückt, ne? Dass Gott schenkt hier einen Traum und der Feind ist plötzlich gelähmt. Er benutzt den Feind, um zu Gideon zu reden und ihm Mut zu machen. Das ist Gott. Gott kann sowas. Und Gott schenkt, wenn wir denn diese Geschichte, die sollten wir echt mal lesen, Gott schenkt Sieg. Klar schenkt er Sieg. Zum Schluss steht dann am Ende der Geschichte Gideons, in Kapitel 8, Vers 33, als aber Gideon gestorben war, kehrten sich die Israeliten ab und liefen den Baalen nach und machten Baal-Beere zu ihrem Gott. Und sie dachten nicht an den Herrn, ihren Gott, der sie errettet hatte aus der Hand aller ihrer Feinde ringsumher. Und er zeigten sich nicht dankbar dem Hause des Jerubal, das ist Gideon, für alles Gute, das er in Israel getan hatte. Und so geht diese Geschichte in den Richtern weiter. Ein Auf und Ab. Das Versagen des Menschen, das sich hier steigert, was immer schlimmer wird. Und die Treue und Liebe Gottes und Geduld. Und das soll einfach auch eine Ermutigung für uns sein. Also dass Gott lässt uns nicht los. Gott lässt uns nicht los. Und wenn wir in Situationen kommen, wo wir nicht weiter wissen, wo wir hilflos sind, nicht irgendwo anders suchen. Wir machen das immer wieder. Nicht irgendwo anders suchen. Zu Gott gehen, zu ihm schreien, jemanden dazunehmen, offen sein und nicht irgendwie eine fromme Schiene fahren. Oh, wie geht's? Oh, alles klar, mir geht's wunderbar. Oder, ne, das funktioniert nicht. Das ist eine schöne Geschichte von Gideon. Ich finde sie sehr spannend. Da ist so viel drin eigentlich. Und wir sehen einfach die Liebe und Treue Gottes immer wieder. Er weiß ganz genau, wie es uns geht. Er weiß, wo wir durchgehen. Er hält uns und er möchte uns auch ein Stück weit herausfordern, wie Gideon. Aber dazu gehört Reintisch, Götzen raus, was immer es auch ist. Es kostet was, aber er möchte unser Herz ungeteilt. Das ist wichtig. Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für die Geschichte Gideons, ein Mann, den du wunderbar gebraucht hast. Du siehst uns in unseren Situationen, Herausforderungen, Problemen, Nöten. Und du bist der, der Hilfe sein will. Und vergib uns, dass wir dir so oft den Rücken kehren und nicht die Hilfe bei dir suchen. Nicht die Erfüllung bei dir suchen, sondern an den Zisternen dieser Welt und wo wir uns gefangen nehmen lassen von allen Möglichen. Und du möchtest uns glücklich und reich machen und erfüllen. Und du gibst echtes, wahres Leben und bleibendes Gut, etwas, was wirklich Substanz und Bestand hat und alles andere vergeht. Und letztendlich haben wir nichts anderes als dich. Als Bleibendes, als wirklich echten, wahren Reichtum. Und Das soll alles wert sein, dass wir Dinge aufgeben und sie wegschmeißen, Dinge, die uns sowieso zerstören wollen. Und da lockt so viel, das sieht so äußerlich so schön aus. Es glänzt manchmal, aber es zerstört. Und wir wollen nie vergessen, wie das Wesen des Feindes ist. Und da, wo wir Schutz sein können für Schwache, für Hilflose, wo bitte, Herr, gebrauchen wir uns da. Der Feind sucht sich immer die Schwachen und Hilflosen, um auf ihn rumzutrampeln. Und hilf uns einfach, mit offenen Augen durch diese Welt, durch unsere Gemeinde zu gehen. Auch da ist so viel Not und Einsamkeit und Krankheit und Frust. Und bitte hilf uns, dass wir uns um die Schwachen kümmern, um die, die sich alleine nicht helfen können. Wir sind ein Krankenhaus. Wir brauchen alle Hilfe. Und die Hilfe kann hier nur von dir kommen. Danke dir einfach für die Zeit und bitten dich jetzt um deinen Segen. Amen.